Mein Traum ist es, Künstlerin zu werden, zu malen. Ich bin so Naturtalent, ich kann das einfach so, also schön malen. Ich bin der Noah und mein Traumberuf wäre es Pilot.
Was ist da das Tolle dran, glaubst du?
Dass man so runterschauen kann.
In einem Workshop des Technischen Museums Wien, der im Rahmen der Ausstellung Arbeit im Wandel angeboten wird, reden Kinder über ihren Traumberuf.
Friseurin. Dann kann ich anderen Menschen die Haare schneiden und Frisur machen.
Ein Hotelmanager meine ich. Da tut man halt in einem Hotel sagen, du putzt dort, du putzt dort oben, du putzt da unten, du putzt dort, dort, dort und dort. Halt, das ist ein Kommandierjob, wo der kommandiert das, das, das und das. Da habe ich viele unter Kontrolle und das finde ich auch cool. Danke.
Was willst du einmal werden? Das fragen erwachsene Kinder gern und bekommen prompt einen Beruf als Antwort, obwohl ja auch Eigenschaften wie alt, reich oder glücklich denkbar wären. Dass der Beruf, die Erwerbstätigkeit in der Gesellschaft, in der sie aufwachsen, eine große Rolle spielt, bekommen Kinder von klein auf mit. Bereits 1931 war das so, wie der österreichisch-amerikanische Sozialforscher Paul Lazarsfeld in seiner Arbeit »Ergebnisse und Aussichten der Untersuchungen über Jugend und Beruf« berichtet.
Nur eine Vierjährige gibt anstelle des Berufes, den sie haben möchte, an, sie möchte ein Bub werden. Und eine Gleichaltrige träumt davon, Königin zu sein. Auch bei einer Achtjährigen kehrt derselbe Wunsch noch einmal wieder. Sie schreibt zuerst, ich möchte Königin werden, streicht dann aber das Wort Königin durch und ersetzt es durch Frau Gemahlin. Das sind aber, wie gesagt, die einzigen Fälle dieser Art.
Der Reiz der Tätigkeit an sich, nicht deren weiterer Zweck, steht bei Kleinkindern noch im Vordergrund, von Karl Bühler als Funktionslust bezeichnet. Die Traumberufe sind noch instabil, ändern sich oft schlagartig, aber die Affektbetontheit der ersten Berufswünsche mag ein Grund dafür sein, dass man sich auch später noch an sie erinnert. Mit zunehmendem Alter werden weitere Zwecke der Berufstätigkeit wie Einkommen und Erfolgsstreben mit einbezogen. Der 14-jährige Lukas wollte früher Gärtner, Koch und Maler werden, aber seit 2 Jahren ist sein Berufswunsch stabil.
Ich möchte Offizier beim Bundesheer werden.
Er weiß über Ausbildungswege und die Anforderungen Bescheid und bereitet sich auf die Aufnahmeprüfung vor. Die Gründe für seinen Berufswunsch liegen sowohl im Sinn, den er damit verbindet,
naja, ganz einfach, dass man fürs Land da ist,
als auch im erwarteten Status eines Offiziers.
Es ist halt eine bessere Position oben, man kriegt mehr Geld, man wird nicht irgendwie umeinander geschickt oder so, nicht so sehr halt. Also wenn man jetzt ganz unten ist, ohne irgendeine Ausbildung, dann kommt man nicht weiter.
Der Beruf, Teil der Identität.
Jeder Beruf ist Arbeit, aber nicht jede Arbeit ist ein Beruf. Der Begriff Beruf ist ein historisch junger, sagt Josef Ehmer vom Institut für Geschichte der Universität Wien.
Im Deutschen wird der Begriff eigentlich von Martin Luther in seinen Bibelübersetzungen eingeführt. Er sucht dabei nach einem deutschen Wort für lateinische Begriffe wie Vocatio, Berufung, Verpflichtung. In der Alltagssprache war Beruf aber auch zu Luthers Zeiten in keiner Weise verbreitet und auch nicht in den folgenden Jahrhunderten. Was Luther als Beruf bezeichnet hat, wurde in der Kirche und im Staatsdienst eher als Amt bezeichnet. Als alltagssprachlicher Begriff taucht Beruf erst im 19. und dann im 20. Jahrhundert auf. Erst in dieser Phase bezeichnet dann Beruf eigentlich das, was wir heute darunter verstehen, nämlich so ein bestimmtes Spektrum von Tätigkeiten, die ausgeübt werden über eine längere Periode hinweg, die auch eine bestimmte Ausbildung erfordern.
Bereits im ausgehenden Mittelalter bildeten sich ökonomische Sektoren heraus, die man heute als Berufe bezeichnen würde. Das betrifft vor allem die Handwerker und Akademiker. Der große Teil der Bevölkerung arbeitete allerdings in Nichtberufen, wie zum Beispiel Tagelöhner, betont der Historiker Josef Ehmer.
Im 19. und 20. Jahrhundert hat sich diese Möglichkeit, einen Beruf zu ergreifen, sozial sehr stark verbreitert. Also der Beruf ist eigentlich im 19. und 20. Jahrhundert für eine immer größere Zahl von Menschen zu einem Identitätsmerkmal geworden. Aber dass er diese Funktion erfüllt, das hat eine sehr lange Tradition.
In der heutigen Erwerbs-, Arbeits- und Wettbewerbszentrierten Gesellschaft hat Beruf auch bei jungen Menschen einen immens hohen Stellenwert, weiß Philipp Ikrat vom Institut für Jugendkulturforschung in Wien und Hamburg.
Wenn man zum Beispiel auf irgendeine Feier geht und dort Menschen kennenlernt, die man noch nicht kennt, dann gibt es zwei große Themen, Blöcke, über die man sich irgendwie mit anderen bekannt zu machen sucht. Das eine sind so die Freizeitvorlieben und das andere ist der Beruf. Also was machst denn du eigentlich beruflich? Und neben dem Geldverdienen und der Außendarstellung geht es auch sehr stark darum, dass man sich über den Beruf auch irgendwie selber verwirklicht. Das heißt, man möchte da nicht einfach nur seine Zeit absitzen, sondern man möchte über diesen Beruf das eigene Kompetenzprofil erweitern, man möchte durch den Beruf persönlich wachsen, man möchte durch den Beruf neue Dinge dazulernen. Also all das kommt da zusammen in den Berufswünschen von den jungen Leuten und deswegen ist der Beruf auch so zentral.
In der Pubertät lösen sich Kinder von den Lebensentwürfen der Eltern und suchen nach eigenen, erklärt der Arbeitspsychologe Tim Hagemann im Interview mit der Deutschen Wochenzeitung Die Zeit vom 21.06.2011.
Manche Teenager entscheiden sich zwar in dieser Zeit bewusst dazu, dem Lebensentwurf der Eltern zu folgen. Insbesondere bei Unternehmerkindern kann man das beobachten. Viele Jugendliche suchen aber nach einem Beruf, der im Widerspruch zur Laufbahn der Eltern steht. Musiker, Künstler, Tänzer rangieren als Traumberufe bei Pubertierenden ganz oben. Diese Berufe werden in den Medien glanzvoll dargestellt und sie stellen oft einen Gegenentwurf zum Leben ihrer Eltern dar. Mit dem Schulabschluss rückt aber eine andere Frage in den Vordergrund. Welche Tätigkeit wird als sinnvoll erachtet und wie passt sie zur eigenen Identität?
Die erste Berufsentscheidung erfolgt in der Jugend, also einer Lebensphase, in der die Entwicklung persönlicher Ziele, Werte und Überzeugungen zentral ist. Der Aufbau einer beruflichen Identität ist dabei ein Bereich neben anderen wie dem geschlechtlichen oder dem weltanschaulichen. Die Berufswahl stellt die Jugend vor ein spezifisches Problem, konstatiert Paul Lazarsfeld 1931.
Die Phase der Jugend, etwa durch die Jahre 14 bis 19 begrenzt, ist charakterisiert durch die Tatsache, dass der Mensch in ihr Entscheidungen fällen muss, die für sein Leben von größter Bedeutung sind, ohne dass er noch die Kenntnis seiner selbst und der sachlichen Seite des Lebens hat, die nötig wäre, um eine richtige Entscheidung zu begründen.
Lange Zeit ist die Berufswahl in der Forschung als singulärer Entscheidungsakt begriffen worden. Erst allmählich bildete sich ein Verständnis heraus, dass es sich bei der Berufswahl um einen Prozess handelt, seinen Platz in einer arbeitsteiligen Gesellschaft zu finden. Eltern und ihre Kinder sind schon sehr früh gezwungen, richtungsweisende Entscheidungen zu treffen. Ein Merkmal unseres Bildungssystems, das viele Experten kritisieren. So auch der Wirtschaftspsychologe und Managementbegleiter Ottmar Hill.
Unser trübes Schulsystem verlangt 13,5-Jährigen schon Entscheidungen ab oder manchmal 10-Jährigen. Das ist ja völlig daneben. Ja. Sie müssen das Ende der Pubertät abwarten und das ist so zwischen 15 und 16. Dann bilden sich entwicklungspsychologisch die Interessen heraus. Die Berufsinteressen sind fast so stabil wie die Intelligenz. Das bleibt das ganze Leben gleich.
Diese Interessen in Berufsbilder zu übersetzen, ist Aufgabe der Berufsberatung.
Ein Jugendlicher mit 15, 16 oder 17 weiß ja genau, was ihm Spaß macht. Also zum Beispiel, der bastelt gern und hat viele Freunde. Er bringt es aber nicht zusammen, diese beiden Interessen zu einem Berufsbild, wie Handarbeitslehrer oder ich weiß nicht, Beschäftigungstherapeut, zusammenzufügen.
Im Gegensatz zu den Lehrlingen, die sich gleich für einen bestimmten Lehrberuf entscheiden müssen, haben die Schüler und Studenten mit der eigentlichen Berufswahl länger Zeit, wie Sabine Putz von der Abteilung Arbeitsmarktforschung und Berufsinformation des Arbeitsmarktservice Österreich erläutert.
Mit der Ausbildungsentscheidung, ich mache eine Lehre, wähle ich auch schon einen Beruf. Wenn ich eine weiterführende Schule besuche oder ein Studium, fällt die tatsächliche Berufsentscheidung viel später. Da muss ich mich vielleicht vorher überlegen, welchen Zweig mache ich, eine allgemeinbildende höhere Schule oder eine berufsbildende und welchen Schwerpunkt. Und dann habe ich aber noch immer ein Bündel von Berufen oder Berufsbereichen, wo ich ausgebildet bin. Es wird eigentlich mit der Universität im Regelfall breiter, es sei denn, ich wähle zum Beispiel Medizin, das ist auch sehr berufsspezifische Studienrichtung.
Dieses längere Bildungsmoratorium würde theoretisch die Möglichkeit bieten, sich beruflich zu orientieren und auf die Berufswelt vorzubereiten. Doch das ist offenbar selten der Fall. Denn auch die Berufswahlreife der Maturanten sei wenig ausgeprägt, meint die Bildungsberaterin Andrea Hüngsberg aufgrund ihrer Erfahrung in Schulklassen und in der psychologischen Beratungsstelle für Studierende in Wien.
Das ist natürlich individuell sehr unterschiedlich, aber ich merke, dass in jeder Klasse vielleicht eine Handvoll, 3, 4 Leute von der Reife her so weit sind, dass sie sagen können, was ihnen liegt und dass sie so eine Idee haben, was ihre Fähigkeiten sind und vor allem, dass sie ihre Interessen formulieren können. Da ist zwar der Druck schon sehr groß da und sie sind auch ziemlich überrannt von verschiedenen Informationen. Sie werden überschwemmt von einer Welle von Leuten, die an die Schulen kommen, Fachhochschulen, konkurrierende Anbieter, die Studienmesse. Sie tauchen voll in die Matura ein und haben eigentlich da gar keinen Kopf mehr. Und vorher sind sie zum Teil noch nicht so weit.
Alles ist möglich oder alles ist fix?
Ist die Berufswahl eine freie Entscheidung oder ist sie sozial determiniert? Werden die Menschen gefragt, welche Gründe zu einer Berufswahl führen, so sind die Eltern wie Jugendliche überzeugt, dass es vorwiegend die persönlichen Interessen sind. Doch sozialempirische Studien belegen, dass weder Interessen noch die effektive Leistungsfähigkeit entscheidend sind, sondern allen voran der soziale Status des Elternhauses.
Das ist sicher nicht so, dass, wenn es zu einer Berufs- oder Bildungswahlentscheidung kommt, jetzt die Gehaltszettel vorgelegt werden. Also so ein transparentes Verfahren ist es nicht. Es ist eben nicht eine bestimmte rigide gesellschaftliche Praxis, die dazu führt, sondern ein ganz fein gewobenes Netz, wie wir uns sortieren.
Peter Schlögl vom ÖIBF, dem Österreichischen Institut für Berufsbildungsforschung, skizziert diesen komplexen gesellschaftlichen Zuweisungsprozess.
Einerseits sind es Selektionsmechanismen, die von den Personen selbst getroffen werden. Ist das für mich interessant oder habe ich da eine Erfolgswahrscheinlichkeit, wenn ich das Gefühl habe, da könnte ich einen Misserfolg erleben, weil da kenne ich mich nicht aus, da gibt es andere, die das vielleicht besser können und ich mich gar nicht auf diesen Weg einlasse, quasi eine Selbstselektion. Oder ich kenne als Elternteil vielleicht diese Ausbildung nicht, kann mein Kind nicht unterstützen. Das hört man vielfach am Weg in die AHS. Und das andere sind Mechanismen, wann wird jemand als erfolgreich eingestuft und kriegt das zurückgespiegelt. Und das hat was mit Soziolekten zu tun, welche Sprache wähle ich, wie schauen meine sozialen Netze aus. Und das sind sehr verwobene und sehr komplexe Mechanismen, die dann dazu führen, dass bestimmte Leistungen, die, wenn man sie in einem objektiven Test misst, gar nicht weit auseinander liegen, aber zum Beispiel von Lehrkräften oder von anderen Personen unterschiedlich bewertet werden.
Biografien von Menschen, die es von ganz unten nach ganz oben geschafft haben, scheinen der These von der sozialen Determinierung der Bildungs- und Berufswahl zu widersprechen. Doch statistisch gesehen handelt es sich tatsächlich nur um Ausnahmen. Die Vererbung von Beruf und sozialem Status ist kein Phänomen der jüngsten Zeit. Heute verläuft sie vielleicht subtiler. Vorhanden war sie schon im Mittelalter, sagt der Historiker Josef Ehmer.
Im Prinzip hatten Menschen der unterschiedlichsten sozialen Gruppen Zugang dazu, aber diejenigen, die schon aus einer Handwerkerfamilie abgestammt haben, waren privilegiert dabei. Nicht nur aufgrund einfach des Hineinwachsens und der Selbstverständlichkeit, sich in diesem Milieu und in diesen Tätigkeitsfeldern zu bewegen, sondern durchaus auch mit ganz materiellen Erleichterungen verbunden. Eintrittsgebühren für Lehrlinge, Meistergelder waren wesentlich niedriger für Söhne von Handwerkern.
Und bei Berufen mit höherer akademischer Bildung zeigte sich ein ähnliches Bild.
Die Kirche war sicherlich eine der Institutionen, die Berufskarrieren ermöglicht hat, auch für Angehörige der Unterschichten, wenn auch nur bis zu einem bestimmten Plafond, der nicht überschritten werden konnte, wo man dann schon adelige Herkunft nachweisen musste, um die höchsten kirchlichen Ämter zu erlangen. Soziale Mobilität war vorhanden, aber zugleich war doch das Bemühen von Eltern, die einem mittleren, höheren Stand angehört haben, dass ihren Nachkommen diesen Stand weiterzugeben.
Die soziale Durchlässigkeit ist in modernen Gesellschaften so hoch wie nie zuvor. Die Wahl des Wohnortes, des Partners und des Berufes hat sich im Verlauf der Industrialisierung Schritt für Schritt aus familiären, traditionellen Bindungen herausgelöst. Theoretisch stehen alle Berufe jedem und jeder offen. Ein Bauernsohn kann Medizin studieren, eine Frau technische Physik. Es gibt nur wenig explizite Berufsverbote. Alles ist möglich, wenn man nur will. Dieses Credo kann eine Ermutigung für junge Menschen sein, sich nicht durch gesellschaftliche Zuschreibungen von ihren Wünschen abbringen zu lassen. Bettina Heidinger, wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Forba, der Forschung und Beratungsstelle Arbeitswelt in Wien, hält diese Devise allerdings für irreführend.
Also alles ist nicht möglich. Ja. Alles, was man will, ist nicht möglich, weil wir leben in einer Welt, die von Constraints, Beschränkungen gekennzeichnet ist. Wenn wir jetzt wieder konkret auf die Jugendlichen zu sprechen kommen, ja, gibt's manche, die schon bestimmte Vorstellungen davon haben, wo sie hinwollen und was sie gern machen wollen. Zum Beispiel, sie wollen nicht in eine Schule weitergehen. Also es ist schon mal eine konkrete Vorstellung, sondern lieber was Praktisches machen. Gut. Aber da gibt's extrem viele Einschränkungen. Welche Lehrstellen sind überhaupt zur Verfügung? Ja? Viele der Jugendlichen können nicht das machen, was sie sich ursprünglich vorgestellt haben, einen Beruf auszuüben oder zu lernen. Gleichzeitig sind diese Vorstellungen, die sie haben, welchen Beruf soll ich lernen, ebenfalls eingeschränkt, ja, von ihren eigenen oder gesellschaftlichen Beschränkungen.
Zwischen Wählen und gewählt werden.
Die Berufswahl bewegt sich zwischen den Polen des Wählens und des Gewähltwerdens. Vorherrschend im bildungsökonomischen Diskurs ist die Rational Choice Theorie, die von individuellen Kosten-Nutzen-Überlegungen ausgeht. Doch wurde dieser Ansatz in den letzten Jahren durch soziale, ethnische und regionale Merkmale erweitert. Denn neben der Herkunft beeinflussen arbeitsmarktbezogene Faktoren wie die Wirtschaftslage, die Globalisierung und das Stellenangebot die beruflichen Möglichkeiten. Auch der starke Trend zur Höherqualifizierung gehört dazu, sagt die Soziologin Sabine Putz von der Arbeitsmarktforschung des AMS.
Das heißt, wir können beobachten, dass Berufe, die früher zum Beispiel von Personen mit einem Lehrabschluss ausgeübt worden sind, durch Personen ersetzt werden, die eine Matura haben. Und wir können auch beobachten, dass Positionen, die früher von Maturantinnen und Maturanten besetzt waren, jetzt durch Absolventinnen von Studien ersetzt werden. Entspricht aber auch dem, was sich tatsächlich tut. Also die Österreicherinnen und Österreicher durchlaufen eine wesentlich höhere Bildungslaufbahn, als es noch vor 50 Jahren der Fall war.
Den gestiegenen Anforderungen des Arbeitsmarktes können viele Menschen nicht entsprechen. Andreas Kepplinger vom Werkstätten- und Kulturhaus WUK begleitet Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf am Übergang von der Schule zum Beruf. Das Arbeitstempo und das Sprachverständnis stellen für seine Zielgruppe die größten Hürden dar.
Dieser Powerkapitalismus, der hier über die Welt hinweg fegt, in der Globalisierung einfach irrsinnig viel verlangt. Und diese Arbeiten für Jugendliche mit eher geringem Qualifikationsniveau, die sind einfach auch weniger geworden. Dieser Situation muss man sich auch stellen. Da sind viele Jobs ausgelagert worden oder sind automatisiert worden. Sprich, diese leichteren Arbeiten gibt es kaum mehr. Dort, wo zurzeit noch am ehesten Jobs entstehen, das ist im Dienstleistungsgewerbe. Aber da sind die Anforderungen auch sehr hoch.
Aktuelle Berufssystematiken weisen bis zu 40.000 Berufsbezeichnungen aus. 205 Lehrberufe stehen in Österreich zur Wahl, vom Archivassistent über Masseur bis zur Zimmerei. Und unzählige Studienrichtungen von Afrikanistik über Maschinenbau bis zu Zahnmedizin. Alte Berufe sterben aus, wie zum Beispiel Etui-Erzeuger und Korb- und Möbelflechter. Neue Berufe entstehen, zum Beispiel Fundraising-Managerin, Feng Shui-Berater oder Greenkeeper. Trotz oder wegen der Fülle konzentriert sich die Wahl auf einige wenige Lehrberufe und Studienrichtungen. Viele junge Menschen wissen offenbar nicht, was sie mit ihrem Leben anfangen und welchen Beruf sie ergreifen sollen. Auf diese Feststellung in einem Interview der deutschen Wochenzeitung Die Zeit vom 21.06.2011 meint der Arbeitspsychologe Tim Hagemann:
Junge Menschen können heute unter vielfältigen Lebensentwürfen wählen. Blicken wir mal auf die 50er Jahre zurück. Nach dem Weltkrieg hatten die Menschen ein großes Bedürfnis nach Sicherheit. Entsprechend waren bürgerliche Berufe hoch angesehen, die ein sicheres Auskommen und ein angepasstes Leben versprachen. Dann kamen die 68er, die nach Selbstverwirklichung strebten. In den 70er Jahren entstanden neue kreative und soziale Berufsbilder. Ob Werbung und Medien, Sozialpädagogik, auf einmal ging es um ideelle Selbstverwirklichung. Parallel dazu sorgte die Emanzipation für neue Lebensentwürfe. Frauen mussten sich nicht mehr mit der Rolle als Hausfrau und Mutter begnügen. Mit den Wahlmöglichkeiten stieg jedoch die Erwartungshaltung, etwas aus dem eigenen Leben zu machen. Es ging nicht mehr nur darum, einen Beruf zu ergreifen, sondern etwas Sinnvolles zu tun und gleichzeitig materiell abgesichert zu sein. Diese Entscheidung wird in einer digitalen, hochkomplexen, flexibilisierten und globalisierten Welt immer schwieriger. keine Wahl zu treffen, ist auch eine Verweigerung, ein Protest und ein Zeichen der Überforderung.
Die Berufswahl, eine Lebensentscheidung?
Die Berufsverläufe der Zukunft werden noch stärker als bereits heute gekennzeichnet sein durch Umstiege, Doppel- und Mehrgleisigkeiten. Eine Tätigkeit in ein und derselben Firma bis zum Lebensende, das ist ein Auslaufmodell. Und das wissen auch die Jugendlichen. Das wirft die Frage auf, welche Bedeutung sie angesichts dieser Aussichten der ersten Berufsentscheidung zumessen. Philipp Ikrat vom Institut für Jugendkulturforschung.
Es ist Ihnen schon wichtig, aber nichtsdestotrotz befürworten Sie diesen Aspekt des modernen Arbeitslebens, also dass man halt nicht seine gesamte Berufskarriere jetzt bei einer Firma oder bei einer Institution verbringen will. Das befürworten die, weil sie eben sagen, dass häufige Jobwechsel eben auch zu diesem Aspekt der Selbstverwirklichung beitragen können. Aber es ist denen schon recht wichtig, sich auch immer eine Hintertür offen zu halten und zu sagen, okay, wenn mir das halt keinen Spaß mehr macht oder wenn ich mich in dem nicht mehr wiederfinde oder nicht mehr selber verwirklichen kann, dann suche ich mir was anderes. Dieser Loyalitätsgedanke gegenüber einem Arbeitgeber, der spielt bei den jungen Leuten heute keine besonders große Rolle mehr.
Dennoch sollte man die Möglichkeit des späteren Hin- und Herspringens zwischen Berufen nicht überschätzen, meint der Wirtschaftspsychologe Ottmar Hill. Das sei im Wesentlichen nur Generalisten vorbehalten oder innerhalb einer Branche verwirklichbar. Wie wichtig es daher ist, dass die erste Wahl die richtige ist, schildert er mit einem drastischen Vergleich.
Schauen Sie, Sie müssen sich vorstellen, Sie stehen da an einer Kreuzung mit 2000 Wegen. Und wenn Sie jetzt auch nur ein paar Grad nach rechts oder nach links gehen und diese Schiene fahren, dann sind Sie in 5 Jahren in einer Gegend, die Ihnen vielleicht überhaupt nicht gefällt. Und das Gleis umzulegen ist so teuer. Da verlieren Sie vielleicht gleich einmal 1-2 Jahre. Das ist ein Einfamilienhaus.
Die erste Berufswahl ist eine wichtige Entscheidung. Doch statt junge Menschen damit unter Druck zu setzen, plädiert der Berufsbildungsforscher Peter Schlögl vom ÖIBF dafür, sie dabei gut zu begleiten.
Was mir insgesamt ein bisschen abgeht in unserem System, ist eine grundsätzliche Ermutigung von Kindern zu sagen, probier's, mach es, hast du dir das schon überlegt? Und nicht zu sagen, naja, schau dir deine Noten an, quasi. Kannst froh sein, wenn du da Lehrstelle findest. Ich denke mal, sie sollen nicht im Wolkenkuckucksheim sein, sondern sie sollen realistisch und erreichbar sein. Sonst erzeugt man wieder Misserfolgserlebnisse. Aber ihnen einfach zuzusprechen, dass sie für unsere Gesellschaft wichtig sind, auch das ist momentan eigentlich eine schwierige Geschichte. Und dass es darum geht, der Einstieg ist das eine, aber da gibt es noch viel danach. Ein gelungener Einstieg jetzt ist wichtig, aber die Berufswahlentscheidung, wie es vor 50 Jahren vielleicht für viele war, ist nicht eine Lebensentscheidung.